Ich glaube, es gibt insgesamt dann für manche Menschen zu wenig Unterstützungsangebote oder Anlaufstellen, die einem das alles erzählen können. Also ich weiß noch, dass zum Beispiel wir im Holztisch, das war eines der Inhalte vom ersten Treffen am Holztisch, erfahren haben, dass wir einen Grad der Behinderung für Jonathan schon beantragen können, und zwar auch schon rückwirkend ab Geburt. Das wussten wir sonst nicht, hat uns auch keiner gesagt, habe ich sonst auch nirgends gesehen.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Solange ich darf. Ich bin Julian Reusch und wir sprechen in diesem Podcast über Menschen, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Stellvertretend dafür erzählen wir die Geschichte von Jonathan, einem 15-jährigen Jungen aus der Nähe von Oldenburg. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. In meiner Recherche habe ich unglaublich viel gelernt, bei den Treffen mit Familien, bei Besuchen im Kinderhospiz Löwenherz oder beim ambulanten Dienst in Oldenburg. Und ich habe gemerkt, diese Einrichtungen leisten Unglaubliches. Sie begleiten, sie fangen auf, sie schaffen Momente des Glücks. Aber sie stehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind Teil eines Systems und dieses System entscheidet mit, wie gut Hilfe funktioniert, wie schnell Familien Unterstützung bekommen und wie viel Kraft ihnen dadurch vielleicht auch gespart bleibt. Deshalb blicken wir heute auf die politischen und strukturellen Fragen. Wie präsent sind schwerstkranke Kinder eigentlich in der politischen Realität? Warum müssen Eltern oft um viele Dinge kämpfen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten? Schon in der ersten Folge dieses Podcasts sprach ich davon, dass ich ja eigentlich ein Interview mit dem niedersächsischen Gesundheits- und Sozialminister Dr. Andreas Philippi hatte. Doch am Ende kam dieser Termin leider kurzfristig nicht zustande. Und am Ende bekam ich dann immerhin schriftliche Antworten auf einige meiner Fragen. Denn egal mit wem man spricht, dieses Ökosystem aus Bürokratie, Anträgen und Prozessen findet keiner wirklich gut gelöst. Es knarrt an allen Ecken und Enden. Und es kostet vor allem betroffenen Familien unglaublich viel Energie. Das weiß auch Herr Philippi.
Als Vater und Großvater kann ich mich in die Situation betroffener Familien einfühlen. Zudem habe ich selber in jungen Jahren meinen Bruder verloren. Dieser Verlust hat mich ein Leben lang begleitet. Insbesondere habe ich auch an meinen Eltern gelernt, dass so ein Verlust einen das ganze Leben lang begleitet. So empfinde ich großes Mitgefühl. Natürlich für die Kinder, aber auch für die Eltern, die jeden Tag Unvorstellbares in seelischer und in praktischer Hinsicht leisten müssen und oft an ihre Grenzen stoßen. Auch deshalb versuche ich, zumindest in Einzelfällen, auch persönlich mit Familien in Kontakt zu treten und Wege aufzuzeigen, wie und wo unbürokratische Hilfe möglich ist. Das sind Begegnungen, die man als Politiker und als Arzt nicht vergisst. Wir haben im Ministerium ein interdisziplinäres Netzwerk, den Runden Tisch schwerstkranker Kinder und Jugendlicher, ins Leben gerufen, in dem Vertreterinnen und Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung, aus Pflegeeinrichtungen und Fachverbänden, aber natürlich auch als Expertinnen und Experten in eigener Sache Eltern mitarbeiten.
In seiner Antwort verweist er auf einen persönlichen Schicksalsschlag in der eigenen Familie und betont, wie sehr ihn das Thema berühre. Immerhin, in seinem Haus wurde der runde Tisch schwerstkranker Kinder und Jugendliche eingerichtet. Dort sollen verschiedene Perspektiven zusammenkommen, aus Pflege, Gesundheitswesen, Fachverbänden und auch von betroffenen Familien. Ein Austausch, der natürlich notwendig und sehr, sehr wichtig ist. Doch es gibt jetzt noch nichts, was man nennen kann, was aus diesem runden Tisch entwachsen ist. Ich habe dazu zumindest nichts Konkretes gefunden. Betroffene berichten immer wieder, dass der Weg zur Unterstützung oft zäh, bürokratisch und lückenhaft ist. Was also tut das Land Niedersachsen konkret, um Familien zu entlasten? Das wollte ich von Herrn Philippi wissen und das war seine Antwort darauf.
Die Landesregierung ist bestrebt, betroffenen Familien ein verlässliches Netz an medizinischen, pflegerischen, psychosozialen und finanziellen Unterstützungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Abgestimmt auf ihre individuellen Bedarfe und Lebensrealitäten. Zu nennen sind hier insbesondere die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen und pflegerischen Versorgung im häuslichen und stationären Umfeld, die spezialisierte Kinderkrankenpflege im häuslichen Umfeld, die ambulanten Pflegedienste mit spezifischer Expertise in der Versorgung von Kindern mit komplexen Erkrankungen sowie die ambulanten und stationären Versorgungseinrichtungen. In Niedersachsen existieren hier qualifizierte Einrichtungen, die auf die Belange schwerstkranker Kinder ausgerichtet sind und ihre Familien gezielt entlasten. Im Rahmen unserer gesundheitspolitischen Verantwortung fördern wir kontinuierlich innovative Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung schwerstkranker Kinder. Modellprojekte, Fortbildung und bauliche Maßnahmen zur Stärkung der Versorgungsinfrastruktur. Aber auch die psychosozialen Dienste bieten professionelle Unterstützung für die Familien.
Ich hatte den Minister extra nach ganz konkreten Unterstützungsangeboten für Familien und schwerstkranke Kinder gefragt. Die Antwort, die ich darauf erhalten habe, habt ihr gehört. Und für mich bleibt die eher allgemein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fallen so Begriffe wie Netz an Unterstützungsleistung, qualitativ hochwertige Versorgung oder gezielte Entlastungen. Alles wichtig, keine Frage, aber für mich ein wenig zu vage. Was mir fehlt, sind nachvollziehbare Beispiele. Wo genau finden betroffene Familien welche Hilfe? Wie sieht diese konkret im Alltag aus? Wer koordiniert das Ganze? Und wie leicht ist der Zugang wirklich? Also mich haben diese Antworten einfach nicht restlos überzeugt. Auch weil ich halt in Gesprächen mit betroffenen Familien ein anderes Bild bekomme.
Also es gibt tatsächlich keine Stelle, die einem vorschlägt, welche Hilfsmittel man haben sollte. Man muss schon so ein bisschen immer selber gucken, was gibt es, was brauche ich. Wenn man es dann braucht, dann kann man sich es verschreiben lassen. Und tatsächlich ist unsere Erfahrung auch, dass wir dann die benötigten Hilfsmittel immer bekommen haben. Es hat alles funktioniert, aber wir sind auch in der Lage, Briefe zu schreiben, Leute anzurufen, Argumente darzulegen, das Ganze in einer ziemlich strukturierten Art. Da haben wir einen Riesenvorteil. Den haben andere Leute so nicht. Und ich glaube, es gibt insgesamt dann für manche Menschen zu wenig Unterstützungsangebote oder Anlaufstellen, die einem das alles erzählen können. Also ich weiß noch, dass zum Beispiel wir im Holztisch, das war eines der Inhalte vom ersten Treffen am Holztisch, erfahren haben, dass wir einen Grad der Behinderung für Jonathan schon beantragen können, und zwar auch schon rückwirkend ab Geburt. Das wussten wir sonst nicht, hat uns auch keiner gesagt, habe ich sonst auch nirgends gesehen. Das heißt, man muss wirklich in seinem Netzwerk gucken und sich die Infos zusammensammeln, was ist hilfreich für mich und was könnte ich vielleicht wo noch bekommen.
Viele der Hilfen sind eben nicht selbstverständlich und mal eben so zu bekommen. Sie müssen aktiv erkämpft werden, oft unter großem bürokratischen Druck. Familie Selk kann das, aber das kann man eben nicht immer voraussetzen. Jonathan ist beispielsweise privat versichert. Das spielt da sicher auch noch mit rein. Aber Constanze spricht hier auch noch einen wichtigen Punkt an. Das Problem mit den Anlaufstellen. So eine Information mit dem Grad der Behinderung ist ja total wichtig für Familien. Ohne Holztisch wäre diese Info aber nicht bei den Selks angekommen. Und das ist nur ein Beispiel.
Also ich glaube tatsächlich, dass es für ganz, ganz viele Menschen sehr schwierig ist. Erstmal muss man sich ja auch auf die Hilfe einlassen und man muss sie wirklich aktiv suchen, um sie dann annehmen zu können. Und das mit diesem aktiv Suchen ist eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt an ganz vielen Stellen. Man ist immer derjenige, der sich die Dinge holt. Es wird einem von nirgends gebracht. Und es gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung, aber da müssen sie immer den ersten Schritt hin machen. Ich glaube, dass es für ganz viele Leute schwer ist, weil man auch nicht immer weiß, an wen man sich wenden muss. Teilweise sind auch die Ansprechpartner nicht ganz eindeutig, ne? Also beispielsweise auch, wofür ist die Pflegekasse zuständig? Wofür ist das Sozialamt über die Eingliederungshilfe zuständig? Das sind auch so ganz praktische Dinge, wenn man mal was braucht, ne? Weil eigentlich, wenn Sie jemanden fragen, im ersten Schritt sagen alle, nö, Kosten, da zahlen wir nicht. Also, dass man mal irgendwo anfragt und die sagen, ja klar, zahlen wir, das passiert sehr selten. Insofern muss man da auch einen langen Atem haben und man muss auch dranbleiben. Und da braucht man auch teilweise die Unterstützung und auch den Zuspruch von anderen, die sagen, nee, Widerspruch einlegen, ja, und weitermachen und dranbleiben. Weil ja, es gibt dieses holländische Sprichwort auch, ein Nein hast du und ein Ja kannst du kriegen, musst aber was dafür tun. Und das ist oft mühsam, wir kriegen das gut hin. Ich glaube, das ist was, wo manche andere Leute durchaus idealerweise auch noch mehr an die Hand genommen werden könnten.
Und genau das ist ein großes Problem für betroffene Familien. Es gibt so viele unterschiedliche potenzielle Adressen, an die man sich für verschiedenste Dinge wenden muss oder kann oder wie auch immer. Immerhin, in dem Kontext einer anderen Frage nennt Herr Filippi mir noch zwei Anlaufstellen. Zum einen die Landespatientenschutzbeauftragte seines Hauses. Das ist aktuell Dr. Nicole Sambruno-Spannhoff. Und zum anderen sei auch die Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland eine gute Adresse bei Fragen, sagte er mir. Diese Anlaufstellen habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Ich frage mich aber manchmal, wäre es vielleicht ein erster guter Schritt, wirklich nur ein erster Schritt, wenn jede Familie, deren Kinder eine lebensverändernde Diagnose bekommen, direkt einfach einen Brief erhalten würden. Nach der Diagnose, mit klaren Informationen. Was bedeutet diese Diagnose? Welche Hilfen gibt es? Wer sind die richtigen Ansprechpartner? Vielleicht auch, wie entwickelt sich dieses Krankheitsbild und welche Rechte habe ich überhaupt? Was kann man konkret tun? So etwas gibt es bisher nicht. Stattdessen ist es eher für viele ein zermürbender Hindernislauf. Und das in einer der verletzlichsten Phasen ihres Lebens, wo sich gerade einfach alles verändert. Man muss sich diese ganzen Informationen selber irgendwie zusammensuchen, zusammenfinden, erfragen. Aber das wäre doch meine erste Idee mit einem solchen Brief. Keine Ahnung, ob sowas möglich ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber warum sollte es das ehrlicherweise nicht sein? Ich meine, jedes Kind, das in Deutschland auf die Welt kommt, bekommt ziemlich schnell einen ersten Brief nach Hause geschickt. Und was steht drin? Vielleicht wisst ihr es. Genau, die Sozialversicherungsnummer. Ja, da war ich auch überrascht, als mein Kind zur Welt kam. Aber das ist wirklich so. Aber warum soll es dann nicht auch möglich sein, einen Brief mit wirklich wichtigen Hilfsmitteln und Hilfsinformationen zu verschicken? Auch wenn es hier jetzt um Kritik geht, ich will jetzt hier nicht grundlegend alles schlecht reden, auf keinen Fall. Aber man muss einige Dinge einfach mal benennen und Ideen zumindest formulieren, ob sie realistisch sind oder nicht. Denn das deutsche Gesundheitssystem hat ohne Frage auch große Vorteile. Das sagt auch nochmal Thorsten Selk, Jonathans Vater.
Man darf ja auch nicht vergessen, wir wohnen hier zum Glück in einem Land mit einem funktionierenden Gesundheitssystem. Wohlfahrtsstaat und es gibt auch viele Kinder in der Welt, ne, die haben auch Krankheiten, auch Beeinträchtigungen und die haben einfach nicht diese Möglichkeiten überhaupt, dass man zum Arzt gehen kann und dass der einem Sachen verschreibt, die einem dann einfach weiterhelfen, ne? Und das ist schon wofür man dann vielleicht auch noch dankbarer ist. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, ne, einige Leute, die sagen, oh, uns geht's so schlecht und so weiter, und man denkt sich, Freunde, was genau ist denn das Problem, ja? Also, dass man doch auch mal das Ganze so ein bisschen in Relation sehen muss.
In der letzten Folge, Folge 4, hatten wir über die Arbeit im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Sieke gesprochen. Genau wie über den ambulanten Hospizdienst in Oldenburg. Was dort deutlich wurde, ohne Spenden wäre diese Arbeit so nicht möglich. Viele Angebote werden nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert, sondern hängen direkt vom Engagement der Gesellschaft ab. Genau deshalb habe ich auch Minister Andreas Filippi nochmal gefragt, ob er das aus seiner Sicht angemessen findet, dass die Versorgung schwerstkranker Kinder und die Entlastung der Familien auf freiwilliges Engagement und Spenden angewiesen bleibt. Das hier ist seine Antwort. Kurze Werbung. Werbung Ende.
Die Finanzierung stationärer Hospize für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, erfolgt im Wesentlichen über die Kranken- und Pflegekassen. Gleichwohl sind für die Deckung der Kosten zusätzlich Spenden erforderlich. Die Frage der Spendenfinanzierung ist auch im Hospizbereich immer wieder ein Diskussionsthema. Und wenn Sie nach meiner persönlichen Meinung fragen, ist das auch gut und richtig so. Nicht um den Staat aus seiner Verantwortung zu entlasten, sondern weil ich zum einen bürgerschaftlichem Engagement eine hohe Bedeutung beimesse und zum anderen, weil ich den Umgang mit kranken und sterbenden Menschen ganz ausdrücklich nicht wegschieben oder ausgliedern möchte. Hier sind wir als Gesellschaft insgesamt gefordert, ob nun durch Spenden oder durch ehrenamtliches Engagement. Und das ist auch gut so.
Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig, darüber brauchen wir nicht diskutieren, keine Frage. Aber wenn die Grundversorgung von Kindern mit lebensverkürzender Diagnose auch entscheidend in einigen Punkten auf Spenden angewiesen ist, dann stelle ich schon die Frage, wo staatliche Verantwortung endet und zivilgesellschaftliches Engagement beginnt. Dass Hospizarbeit überhaupt öffentlich thematisiert wird, ist ein riesiger Fortschritt. Aber dieses "Wir als Gesellschaft sind gefragt" überzeugt mich persönlich wieder nicht, da hätte ich mir mehr erhofft. Ein Beispiel dazu, ein Aufenthalt im Löwenherz Sieke ist für Jonathan und andere betroffene Kinder kostenlos. Das ist natürlich super. Aber die Unterbringung für jede Begleitperson, jedes Elternteil, jedes Geschwisterkind ist spendenfinanziert. Das wird also nicht vom Staat gedeckt. Das gilt auch für die Inklusion, denn in vielen Gesprächen mit Familien wurde deutlich, sie erleben Ausgrenzung. Nicht nur in Gesundheitsfragen, sondern auch im Alltag, bei Klassenfahrten, auf Spielplätzen, in Sportvereinen. Die Liste lässt sich weiterführen. Deshalb habe ich Minister Philippi gefragt, was Niedersachsen konkret tut, um diese strukturellen Barrieren abzubauen.
Es ist keine Frage. Wir alle, die wir uns mit Inklusion beschäftigen, wissen, dass noch Barrieren abgebaut werden müssen. Im Hinblick auf den Abbau von Barrieren in der Kinder- und Jugendhilfe befürwortet Niedersachsen die Einführung eines Kinder- und Jugendhilfe-Inklusionsgesetzes, um allen Kindern und Jugendlichen Hilfen aus einer Hand zu ermöglichen und ihre Rechte auf Entwicklung, Erziehung und Teilhabe zu gewährleisten. Zum 01.01.2024 wurde zudem verbindlich auf kommunaler Ebene die Aufgabe der Verfahrenslotsen eingeführt. Diese unterstützen Leistungsberechtigte bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistung der Eingliederungshilfe und bauen somit Barrieren im Alltag ab. Um den Fachaustausch der Verfahrenslotsen und die Qualitätssicherung durch Fortbildung zu gewährleisten, wurde in Niedersachsen bereits im Jahr 2022 das bundesweit einmalige Netzwerk der Verfahrenslotsen gegründet.
Das sogenannte Kinder- und Jugendhilfe-Inklusionsgesetz, das Minister Philippi erwähnt, ist ein lang gefordertes Vorhaben auf Bundesebene. Es soll dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung künftig nicht mehr durch unterschiedliche Leistungssysteme fallen, also nicht mehr zwischen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe hin und her geschoben werden können. Ziel ist es, Hilfe aus einer Hand, ohne unnötige Umwege. Niedersachsen befürwortet ein solches Gesetz, aber bislang ist es noch nicht Realität. Kurz vor Weihnachten 2024 gab es dazu einen ersten Durchgang im Bundesrat. Seitdem ist nichts mehr passiert. Die neue Regierung hat es aktuell nicht sehr weit oben auf der Agenda. An dieser Stelle ein kleiner Deep Dive in das Thema Inklusion im europäischen Vergleich. Hier zählt Deutschland laut UN-Prüfung zu den Schlusslichtern. Und das, obwohl laut aktuellen Zahlen rund 8 Millionen Menschen in Deutschland mit einer schweren Behinderung leben. Das sind fast 10% der gesamten Bevölkerung. Darunter sind etwa 800.000 Kinder und Jugendliche mit einem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf. Ihre gesellschaftliche Teilnahme gilt durch die UN-Behindertenrechtskonvention als Menschenrecht. 185 Staaten, darunter Deutschland, haben sich dazu bekannt. Nur noch ein paar Zahlen versprochen. Nur knapp die Hälfte aller Menschen mit Behinderung in erwerbsfähigem Alter hat überhaupt einen Job in Deutschland. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung sind es rund 82%. Die Kluft ist also deutlich. Ihr merkt, es gibt einfach noch viel Arbeit. Und ich finde, Juliane Schulze vom Kinderhospiz Löwenherz in Sieke bringt es auf den Punkt.
Die Kinderhospizarbeit in Deutschland gibt es jetzt ein bisschen mehr als 25 Jahre. Und man muss, da würde ich gerne sagen wollen, dass ich den Menschen, die sich damit beschäftigt haben und die Kinderhospizarbeit nach Deutschland geholt haben, denen müssen wir einfach ein richtig dickes Dankeschön aussprechen, weil wirklich in dem letzten Vierteljahrhundert einfach unheimlich viel schon erreicht wurde. Aber natürlich gibt es Dinge, die immer noch so viel besser werden müssen, damit die Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung auch gesellschaftlich eine Chance haben. Und das fängt in Kindergärten an, das geht über Schulen, das geht über Ausbildungsberufe. Wir sehen wirklich sehr häufig, dass die Menschen auch bildungsmäßig total unter dem bleiben, was sie auch geistig könnten. Und das liegt oftmals an den Strukturen, die es ihnen nicht ermöglicht oder ermöglichen, so zu wachsen und groß zu werden, wie es eben gesunde Menschen können. Wir hatten vor 2 Jahren eine Podiumsdiskussion, wo junge Menschen, die studieren, einfach auch gesagt haben, wir sind oftmals so gefangen, wir können nicht einfach mit der Bahn oder mit dem Bus losfahren und abends irgendwie auf den Switch gehen oder in die Uni kommen. Wir müssen immer gucken, dass die richtige Bahn fährt, wo man auch vernünftig einsteigen kann, wo man mit dem Rolli reinkommt. Es ist häufig, dass die Technik eben auch von den Rollstühlen an gewissen Stellen versagt. Wenn zum Beispiel relativ viel Kopfsteinpflaster ist, dann wackelt die Technik, dann gehen die Rollis aus. Also wir sind mit so vielen Kleinigkeiten noch beschäftigt, dass man sich kaum traut, die großen Dinge zu sehen. Und natürlich ist es auch unser Auftrag in der Kinderhospizarbeit, gesellschaftlich zu gucken, dass wir die Menschen schon auch in den Mittelpunkt rücken, dass wir den Familien eine Stimme geben.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man darf nicht alles schlecht machen. Es sind schon Fortschritte gemacht worden, aber es ist eben noch viel zu tun. Stichwort Barrierefreiheit. Auf dem Gehweg, im Schulbus oder beim Einkaufen. Jonathan hat mit mir auch über seine Erfahrung in Oldenburg diesbezüglich gesprochen.
Ja, also mein Rollstuhl ist sehr flott. Ich komme gut voran. Bürgersteig ist halt schwierig und so, aber ja, Bus ist das Problem, um halt in den Bus reinzukommen als Rollstuhlfahrer. Es gibt so eine Klappe im Bus und um sie halt auszuklappen, das macht dann halt eben, das soll der Busfahrer machen, aber manche Busfahrer machen das dann irgendwie nicht. Also ich hatte die Erfahrung noch nie, aber Leute aus meiner Schule, Begleitungen, Kinder haben das einfach echt erzählt, dass ihnen das passiert ist, dass der Busfahrer dann irgendwie wegfährt oder irgendwie so. Aber bei mir war das dann, mich hatte ja mein Kumpel abgeholt, der hat mir dann die Rampe runtergeklappt, dann sind wir in die Stadt, dort dann wieder. Nur in der Stadt war dann das Problem, die Rampe ging halt sehr steil runter, weil der Bordstein irgendwie sehr tief war. Aber in Oldenburg kommt man ganz gut voran. Es gibt halt dann so Pflastersteinwege, wo man einfach rüber wackelt wie sonst was und da wo man eben auch nicht mit Getränk langfahren kann oder so, wenn man halt irgendwie irgendwas sich geholt hat oder so. Aber Oldenburg ist schon barrierefrei ganz gut, würde ich sagen. Es gibt natürlich ein paar Punkte, wo man nicht hochkommt, aber so im Großen und Ganzen, manche Läden sind halt nicht barrierefrei, das nervt so ein bisschen, die sind einfach leicht erhöht und ich verstehe nicht, warum man das macht irgendwie. Und irgendwie für mich sieht höchstens ästhetisch aus, für manche Menschen.
Barrieren im Alltag, das sind aber nicht nur Stufen oder Kopfsteinpflaster. Manchmal sind es auch Blicke. Menschen, die starren, weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Oder weil sie nicht verstehen, was sie sehen. Jonathans Mutter Constanza hat dafür klare Worte gefunden und eine bittere Wahrheit formuliert.
Aber es wird tatsächlich viel geguckt. Das ist schon so und das fällt Jonathan auch auf. Und das ist auch was, wo wir immer gesagt haben, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst den ganzen Tag zu Hause und machst nichts draußen oder du gewöhnst dich dran, dass die Leute gucken. Ja, weil dazwischen gibt es wenig. Und deswegen macht er es ganz gut. Ich meine, die gucken uns wahrscheinlich genauso an. Wir sehen es aber auch schon nicht mehr.
Jonathan hat in Folge 2 auch schon über diese Blicke und Momente gesprochen. Und auch Mutter Constanze hat Begegnungen erlebt, die sie einfach nicht schön fand.
Manchmal wurden wir tatsächlich beim Einkaufen auch schon angesprochen von Leuten, die wir nicht kannten, dass irgendjemand mich mitleidig anguckt und dann fragt, oh Mensch, was hat er denn? Das ist natürlich eine Situation, die finde ich jetzt so semi-schön, zumal auch wenn er neben mir sitzt und das natürlich mitkriegt und derjenige auch ihn direkt hätte ansprechen können. Ja, ich bleibe dann meistens freundlich und erzähle eben kurz, dass er eine Muskelkrankheit hat. Und ja, so. Da muss man dann nicht weiter drauf eingehen. Es ist ganz oft so auch, dass wir von Bekannten gesagt bekommen, ihr macht das so toll, ich könnte das nie. Es ist so bewundernswert. Und das ist was, wo ich mir immer denke, ja, vielen, vielen Dank. Aber ganz ehrlich, ihr könntet das auch. Ja, das ist einfach diese Elternliebe, die kann Dimensionen annehmen, die ist unermesslich und gerade auch, wenn das Kind eben eins ist, das besonders schutzbedürftig oder besonders fürsorgebedürftig ist in manchen Situationen, da wächst man komplett über sich hinaus und ich kenne keinen Menschen, der Eltern ist, der dieses nicht auch könnte, wenn es denn nötig wäre. Ich wünsche es niemandem, dass es nötig ist, aber ich glaube, die allermeisten könnten es.
Die Familie Selk geht sehr offen mit dem Thema um. Jonathan spricht selbst über seine Krankheit, die Eltern tun es ebenso. Ehrlich, klar und ohne Tabus. Doch diese Offenheit ist auch keine Selbstverständlichkeit. Jede Familie findet ihren eigenen Umgang mit einer solchen Diagnose. Manchmal ist es ein langer Prozess. Und manchmal entscheiden sich Eltern auch ganz bewusst dagegen, mit ihren Kindern oder auch den Geschwisterkindern offen über die Krankheit zu sprechen. Beate Weidewitsch vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg erzählt von einer solchen Begleitung.
Das war eine Familie, das war die Familie, wo es auch um die Kinderdemenz geht. Und diese Familie wollte lange mit den Kindern nicht darüber sprechen, was ist, was mit dem jüngsten Sohn ist. Und es war für uns schwierig, das so mitzugehen, weil wir sind ja im Grunde darauf vorbereitet, über Sterben und Tod zu reden. Und wir sind dann ein Stück antizipativ unterwegs und denken immer, das muss ja dann auch angesprochen werden. Und die Brüder und Schwester, die merken ja auch, dass der jüngere Bruder sich verändert und sich nicht altersgemäß entwickelt. Aber diese Familie hat ja entschieden, wir machen das so und wir reden mit den Kindern nicht drüber. Und das war wieder so ein Lernmoment, weil wir ja im Grunde mit den Familien mitgehen. Wir sind ja nicht pädagogisch unterwegs, sondern die Familie sagt, wie sie das bewältigen möchte. Und wir begleiten das. Und tatsächlich konnten wir darauf vertrauen, dass die Familie sagt, und jetzt ist es soweit, dass wir mit allen drüber sprechen wollen.
Es ist eine individuelle Entscheidung. Diese Familie hat sich dagegen entschieden, darüber zu sprechen. Und auch das ist Teil dieser Realität, dass jede Familie ihren Weg finden muss, mit so einer existenziellen Situation umzugehen. Es gibt kein richtig oder falsch. Nur Entscheidungen, die aus Sorge, aus Schutzbedürfnis oder auch vielleicht aus Angst getroffen werden. Doch irgendwann kommt für alle ein Moment, an dem die Krankheit nicht mehr zu übersehen ist. Der Moment, an dem man auch dann nicht mehr darum herumreden kann. Und irgendwann kommt auch ein Moment, an dem man sich mit einem schmerzhaften Thema auseinandersetzen muss. Den Abschied. In der nächsten und letzten Folge spreche ich mit Jonathan, aber auch mit seinen Eltern und den Experten aus der Hospizarbeit genau darüber. Über den Tod und über all das, was einem dabei wichtig ist.
Ich möchte einfach in Erinnerung geben, als fröhlicher, liebevoller Mensch einfach, der immer ein bisschen verpeilt ist, einfach, so bin ich halt einfach und ja, einfach ein netter Kerl, der lebensfroh ist, ja.
Solange ich darf, Folge 6 erscheint nächste Woche Freitag. Wenn ihr keine Episode dieses Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke bzw. folgt diesem Podcast. Solange ich darf, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Bianca von Husen.